Herzlich willkommen bei dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts. Mein Name ist Michael Terhörst und ich freue mich heute auf einen Gesprächspartner, der sich mit komplexen Themen und kritischen Nachfragen auskennt. Im Oktober 2021 hat Dr. Jörg Harren die Geschäftsführung bei Urenco Deutschland in Gronau übernommen. Urenco hat sich auf die Anreicherung von Uran spezialisiert und im Interview verrät der gebürtige Rheinländer, was ihn an der neuen Aufgabe gereizt hat. Wir sprechen aber auch über Urenco und die Kernenergie an sich und über kritische Themen, aber auch über seine Überzeugung, dass eine Klimawende ohne Kernenergie kaum zu schaffen ist. Sie dürfen gespannt sein. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Harren, zum Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass wir heute hier bei Ihnen im Informationszentrum der Urenco sein dürfen.
Sehr gerne, freut mich.
In so quietschenden Ledersesseln, ganz bequem, aber wenn Sie Töne hören, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wissen Sie, woran es liegt. Das sind wir, die wir uns bewegen. Herr Dr. Harren, die erste Frage im Wirtschaft aktuell Podcast ist immer obligatorisch. Die würde ich Ihnen natürlich auch stellen wollen und Sie fragen, wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
Ja, ich würde mich als als durchaus bodenständigen People-Manager beschreiben. Mhm. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, auf dem Bauernhof, war seit der Kindheit immer an Naturwissenschaften und Technik interessiert. Und das hat mich auch mein ganzes Berufsleben auch begleitet. Also Neues zu erleben, Neues zu erforschen, in der Wissenschaft unterwegs zu sein, in der Technik.
Also explorativer Typ.
Würde ich schon sagen, ja.
Mhm. Sie haben im Oktober dieses Jahres oder vergangenen Jahres, wenn wir die Sendung ausstrahlen, die Geschäftsführung der Urenco in Gronau angetreten, nachdem Sie fast 25 Jahre für den Chemiekonzern Evonik gearbeitet haben, und zwar zuletzt als Standortleiter des Chemieparks in Marl. Was hat Sie an dieser neuen Aufgabe gereizt?
Also zunächst einmal, auch die früheren Aufgaben, die haben mir Freude bereitet. Hm? Das muss ich sagen, da habe ich ja auch bei Evonik viele verschiedene Aufgaben wahrgenommen in Produktion und Technik, in Forschung und Entwicklung und dann eben die Standortleitung eines großen Chemiestandorts. Aber ich habe nicht aktiv gesucht. Man ist an mich herangetreten, hat mir diese Aufgabe beschrieben. Die hörte sich sofort interessant an. Ich kannte auch die Urenco schon von früher. Und jetzt mit 52 ist es vielleicht auch die letzte Möglichkeit, vielleicht tatsächlich nochmal was ganz Neues zu beginnen, neue Herausforderungen anzugehen. Jetzt ist dieser Bereich deutlich kleiner. Deswegen hat man auch eine gute Chance, in diese Kultur, in die Technik, in die Community auch einzutauchen. Das hat mich gereizt und
dann sind Sie es angegangen.
Dann bin ich es angegangen, ganz genau.
Wie fällt denn so der erste Realitätscheck aus?
Der fällt sehr positiv aus. Also das, man hat sich natürlich vorher so ausgemalt, was mag da auf einen zukommen. Mhm. Insbesondere vor dem Hintergrund, wenn man 25 Jahre doch in der gleichen Firma war,
ja,
die zwar auch aus Familienunternehmensstrukturen entstanden ist, die ich auch selber noch erlebt habe. Und man überlegt sich dann, ja, was kommt da jetzt auf einen zu? Also vieles, was ich so mir erhofft und erwartet habe, ist auch so eingetreten. Ich bin hier sehr, sehr herzlich und warmherzig aufgenommen worden in dieses Unternehmen. Hier herrscht großer Zusammenhalt, fast familiärer Umgang. Mhm. Das hat mir gefallen. Das sind, also ist mein Fazit da positiv. Sehr positiv auch die Technologie, die hier betrieben wird und der Umgang untereinander und die Herausforderungen, das ist doch eine sehr spannende Aufgabe.
Gab es irgendwas, das Sie so nicht erwartet hätten?
Was ich in dem Ausmaß nicht erwartet hätte, ist das Ausmaß der Reguliertheit dieser Industrie. Mhm. Also der Umgang mit den Behörden ist doch schon ein anderer als in der Chemieindustrie. Also das habe ich in der Größenordnung nicht erwartet. Man darf ja eigentlich nichts tun, nichts in der Anlage verändern oder überhaupt bewegen, ohne dass man die Behörden um Erlaubnis fragt. Mhm. Okay. Das ist gewöhnungsbedürftig, macht für diese Industrie auch Sinn, steht aber teilweise so in einem Missverhältnis zu anderen Industrien, die teilweise erheblich höhere Gefahrenpotenziale hätten. Ja. Das fand ich überraschend. Aber da kann man auch gut mit
arbeiten. Muss man mitleben
wahrscheinlich. Da muss man mitleben, ja.
Sie haben gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es hier aus Ihrer Sicht ein Stück weit familiärer zugeht. Urenco hat, wenn ich das richtig recherchiert habe, 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
300 am
Standort. 300 sogar am Standort, okay. Und Ihr vorheriger Arbeitgeber, Chemiepark in Marl, da waren es 10.000. Das ist irgendwie von der Personalzahl dann schon eine ganz andere Kategorie. Ich kann mir vorstellen, dass es dann hier alles ein bisschen enger ist. Sie sagten gerade familiärer. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das ist natürlich ein tatsächlich sehr, sehr großer Unterschied hier, aber auch einer der wesentlichen positiven Aspekte. Mhm. Also der Chemiepark Marl hat 10.000 Mitarbeiter und weitere 2.000 Partnerfirmen am Standort, während hier nur etwa 300 ansässig sind. Evonik selbst hat als Konzern 35.000 Mitarbeiter, Urenco etwa 1.500, also eine ganze Kategorie auch da entfernt. Aber man hat eben dann auch als Quereinsteiger die Chance, die Leute auch tatsächlich alle kennenzulernen. Im Chemiepark war es durchaus anonymer, obwohl ich auch mit meinem eigenen Team sehr eng zusammengearbeitet habe und ansprechbar für alle war. Das ist hier deutlich einfacher. Mhm. Also hier hat man wirklich eine gute Chance, wirklich alle Leute
kennenzulernen, ne?
Persönlich kennenzulernen. Und das ist auch der Umgang, den man hier hat, ne? Also es ist im Chemiepark gibt es viele verschiedene Themen, ja, also in ihrer Diversität durchaus auch mehr als hier. Mhm. Aber es läuft auch sehr, sehr langsam. Also es ist unglaublich viel Abstimmungsbedarf im Konzern, am Standort. Das ist hier anders, trotz der Reguliertheit der Industrie. Aber man hat hier schon als Geschäftsführer die Möglichkeit zu gestalten. Also viele Fäden liegen in meiner Hand. Mhm.
Jetzt haben ja die wenigsten Menschen, ich glaube, das kann man so sagen, tagtäglich irgendwie mit Urananreicherung zu tun. Und wahrscheinlich ist es in Ihrem Umfeld auch nicht ganz anders. Und Sie haben sich im Vorfeld, als Sie die Stelle angetreten haben, nehme ich mal an, überlegt, was erklären Sie den Leuten, wenn sie gefragt werden? Was haben Sie denen erklärt?
Ja, das ist in der Tat eine Industrie oder auch eine Technologie, die kaum jemand kennt.
Ja.
Und es ist so, im Uran, im Natururan, befinden sich mehrere Sorten Atome. Die nennt man Isotope des Urans. Und da gibt es überwiegenden Anteil, ein Urankern, der hat die Masse 238 und dann noch einen anderen, das für uns interessante Uran 235. Und das ist spaltbar beziehungsweise in der Lage, eine selbstunterhaltende Spaltreaktion im Gange zu halten. Das reicht aber nicht aus in der Konzentration, wie sie im Natururan vorkommt, mit 0,72% in etwa. Und da, um dieses Uran 235 als Kernbrennstoff zu nutzen, muss man dieses Uran 235 anreichern. Mhm. Jetzt ist Uran 235 etwas weniger als 1% leichter als der überwiegende Anteil Uran 238. Und da macht man sich in unserer Technologie, der Zentrifugentechnologie, einfach die unterschiedlichen Zentrifugalkräfte, die auf die unterschiedlich schweren Atomkerne wirken, zunutze. Mhm. Und dadurch trennt man das in großen Kaskaden hintereinander geschalteter Zentrifugen, bis man einen Anreicherungsgrad zwischen 3% und 5% erreicht hat. Mhm. Und dann kann man aus dem Uran, unser Arbeitsmittel ist Uranhexafluorid, umsetzen in Uranoxid, wo dann die die Brennstäbe für Kernkraftwerke
rauskommen. Also im Prinzip machen Sie aus einem Uran, der energetisch erstmal noch nicht nutzbar ist, Uran, das später energetisch nutzbar ist.
Ganz vereinfacht, genau so ist das, ja.
Wie reagieren denn die Menschen, wenn Sie denen erzählen, dass sie mit Kernenergie zu tun haben?
Ja, also ich mache mir da nichts vor. Natürlich wird dieses Thema in der Öffentlichkeit und in vielen Kreisen kritisch gesehen. Das ist jetzt, sage ich mal, in meinem Bekanntenkreis eher weniger so, weil da bewegen sich naturgemäß viele Leute, die sich mit Technik, Wissenschaft, Industrie auseinandersetzen. Da wird das sehr, sehr positiv aufgenommen. Aber ich weiß auch, in vielen Bereichen wird das Ganze kritisch gesehen. Wobei sich die Zeiten jetzt bezüglich der Zustimmung zur Kernenergie wieder ändern. Ne? Da war ja in Deutschland sehr, sehr harter Widerstand. Da hat auch die Anti-Atom-Lobby ganze Arbeit geleistet, um dieses Thema negativ zu behaften, um Ängste zu schüren. Und das kann man aber wirklich gerade in der aktuellen Klimawandel-Energiewende-Diskussion wirklich gut erklären, also auch für sich selber einen sehr, sehr einfachen Sinn erklären, warum man in dieser Industrie tätig ist. Ne? Mhm. Weil die Kernenergie ist eine grundlastfähige Energieerzeugungsmethode, die CO2-neutral arbeitet und ist eigentlich der ideale Partner für die erneuerbaren Energieformen, die wir haben.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie da nicht überall auf Zustimmung stoßen bei allen Menschen und es auch Gegner gibt. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie irgendwie Kritik bekommen zu diesem Thema?
Ach, wissen Sie, es ist immer in dieser Diskussion eine Abwägung erforderlich. Und viele Leute in der Bevölkerung, die auch nicht so nah an Naturwissenschaften sind, die haben da durchaus auch Ängste. Und damit verbunden sind Schwierigkeiten, Risiken oder Unwägbarkeiten gegeneinander abzuwägen. Ja, das ist das Problem. Und das muss man den Leuten eben einfach erklären, warum man bestimmte Technologien auch beherrschen kann, die auch sicher sind. Und dann trifft man auch auf sehr viel Verständnis und Zustimmung, was nicht möglich ist bei den Leuten, die nicht willens oder nicht in der Lage sind, sich mit ihnen sachlich auseinanderzusetzen, die so tief in ihrer Ideologie verhaftet sind, dass sie eigentlich nur genau diese Argumente, wenn sie mit denen sich auseinandersetzen, bestätigt sehen wollen. Das ist schwierig, das kenne ich auch aus der Chemie. Aber im Großen und Ganzen kann man das den Menschen gut erklären, insbesondere wenn es um das Thema CO2-Neutralität geht und die Auswirkungen, die eben auch fossile Brennstoffe haben. Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass ein Treiber dieser Kritik, die Sie immer mal wieder hören, natürlich auch Angst ist. Also wir kennen alle die Katastrophen in Fukushima und Tschernobyl. Das hat, glaube ich, auch zu Verunsicherung geführt bei vielen Menschen und wohl auch zu Ängsten. Ist diese Angst berechtigt aus Ihrer Sicht?
Natürlich, wir reden hier von zwei großen Ereignissen, die sich in die Köpfe der Menschen eingebrannt haben, mit gravierenden Auswirkungen. Die muss man aber auch, die sind natürlich nicht wegzudiskutieren, ohne Zweifel nicht. Und wenn man das vergleicht mit, ja, also zwei große Ereignisse mit gravierenden Auswirkungen versus schleichender Prozesse mit gigantischen Auswirkungen. Mhm. Das muss man einfach in Relation stellen. Keiner möchte Klimakatastrophen. Jeder möchte gesunden Wald, sauberes Wasser, trotzdem billigen Strom aus der Steckdose. Mhm. Und wir wollen auch unsere Industrie hier erhalten. Insofern gibt es einen solchen Abwägeprozess. Und ich bin davon überzeugt, diese Technologie ist auch sicher zu handeln und auch weitgehend auch verantwortlich für den Erhalt unserer Industrie und unseres Wohlstands in Deutschland. Ja, wenn man den erhalten will, dann muss man sich in seinen solchen Risikoabwägeprozess begeben. Ja. Das ist einfach extrem wichtig. Wir reden hier über diese beiden Katastrophen. Wir reden aber auch über hunderte Milliarden Tonnen CO2, die in der Atmosphäre endgelagert werden, ja, die dann nie wieder herauskommen.
Die sind schon da.
Ja, und diese Auswirkungen, die sind einfach da. Jetzt gibt es da relativ viele Zahlen und Erhebungen drüber. Es gibt diffuse Risiken, die aber da sind. Ja, eine Zahl ist so, dass pro Million Tonnen CO2 etwa 200 Menschen an den Folgen der damit induzierten des Klimawandels daran sterben. Ja. Gleichzeitig hat man 6 Kernkraftwerke in Deutschland, die jetzt abgeschaltet werden Ende des nächsten Jahres. Das Thema ist auch vorbei in Deutschland. Dadurch könnte man 1 Milliarde Tonnen CO2 einsparen. Hm. Und wenn man jetzt sieht, was hätte das für Wirkung, wenn man diese Zahl dann hochrechnet, dann redet man über 200.000 Tote. Ich will diese Zahl nicht als Szenario an die Wand malen, aber man muss sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja. Man darf nicht nur sagen, in Tschernobyl sind die Leute gestorben, ist richtig, das ist auch ein Ereignis, was ich nicht kleinreden will. Aber es gibt eben auch andere Auswirkungen, die da sind. Und ich muss einfach jetzt nicht nur sagen, was möchte ich nicht, sondern wie will ich diese Energiekrise, wie will ich dieses Thema lösen in Deutschland, während weltweit massiv fossile und nukleare Kraftwerke gebaut werden.
Wenn wir über das Thema Sicherheit reden, wird unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch interessieren, die Sicherheit des Werkes hier in Gronau. Da mag es ja auch wahrscheinlich bei der einen oder dem anderen eine gewisse Unsicherheit geben. Was würden Sie den Leuten dazu sagen?
Ja, also dieses natürlich ist das auch teilweise von den Gegnern erzeugt worden. Insbesondere bei Leuten, die sich naturwissenschaftlich damit nicht auseinandersetzen, da ist diese diffuse Angst vor Radioaktivität, vor den Substanzen, die wir handeln, die ist da. Aber ich kann da sagen, die Urenco in Gronau ist transparent und sicher. Mhm. Jeder kann hier herkommen, kann sich unsere Anlage anschauen, bekommt Fragen beantwortet, hier wird nichts geheim gehalten. Wir werden von den Behörden strengstens, ich habe es eingangs erwähnt, strengstens kontrolliert und überwacht. Insofern ist das hier eine sehr, sehr sichere Anlage. Und hier sind Profis am Werk, die diese Hochtechnologie hier in Deutschland beherrschen und auch bei unvorhergesehenen oder Ereignissen wissen, was zu tun ist. Mhm. Darauf kann sich die Bevölkerung verlassen und wenn man hier ins unmittelbare Umfeld schaut, ist auch die Wahrnehmung auch genauso. Ja, da gibt es natürlich ein paar Gegnerfraktionen, die versuchen immer wieder Ereignisse nach vorne zu schieben oder Risiken oder Szenarien an die Wand zu malen. Damit müssen wir umgehen. Das wird sich auch nicht ändern. Aber ich würde gerne sehen, dass es da auch mal Lösungen gibt, statt immer nur zu sagen, was nicht geht oder was man nicht möchte.
Okay. Sie haben es gerade gesagt, im kommenden Jahr gehen in Deutschland die Atomkraftwerke vom Netz. Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund die Zukunft der Urenco hier in Deutschland?
Ich sehe die Zukunft von Urenco in Deutschland, hier in Gronau, sehe ich sehr positiv. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ja jetzt sind ja gerade Bundestagswahlen gewesen. Sie wissen, eine einzelne Partei und auch Strömungen in anderen Parteien wollten die Schließung dieses Werks vorantreiben. Das hat keinen Niederschlag im Koalitionsvertrag gefunden, was auch davon abgesehen auch überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, weil kein Kernkraftwerk würde bei einer Schließung Urenco Gronau nicht mehr beliefert werden, hätte also als überhaupt keine Auswirkungen und das wäre rein ein sehr teures ideologisches Signal gewesen, was darüber hinaus erhebliche außenpolitische Verwerfungen mit sich bringen würde, weil wir sind letztendlich eines der ganz wenigen Unternehmen, die sich mit der Nuklearindustrie in Deutschland noch befasst. Gleichzeitig sagt man in Deutschland, bitte forscht weiter, bitte arbeitet weiter an diesem Thema. Ist für mich etwas schwer vorstellbar, wenn keine Industrie mehr da ist. Und in Deutschland sitzt man nur deshalb noch am Tisch der Atommächte und ist da beratend und auch beeinflussend tätig, weil es dieses Werk hier in Gronau gibt. Mhm. Ja, das, was ja auch im Verbund der Urenco Teil eines Staatsvertrags ist. Mhm. Den kann man nicht so einfach auflösen.
Also Signal an die 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sitzen weiter und erstmal warm und trocken.
So sieht es aus, ja. Also hier ist die Zukunft gesichert. Darüber hinaus haben wir ja auch durchaus Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten hier in Gronau. vereinigt, was eben nochmal ein Signal ist, dass hier...
Hier wird für die gesamte Orenco-Gruppe geforscht.
Ja, zum Teil. Standort, ja, hier wird, sind auf jeden Fall sind hier Forschungseinheiten, sind hier vor Ort, die sich mit verschiedenen Projekten hier auseinandersetzen. Ja. Aber auch zum Beispiel, was in Almelo gemacht wird, unser Schwesterwerk in Holland, an stabilen Isotopen, die ja auch angereichert werden von anderen Elementen als Uran. Verschiedene Technologien, Rückbau und Ersatz von Anlagenteilen. Das wird zu einem Gutteil auch hier aus Kronau gesteuert.
Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber wie bewerten Sie denn generell die Zukunftsaussichten der Kernenergie allgemein global?
Ja, also wenn ich, wenn Sie die jetzt nicht kennen würden, dann wäre ich jetzt auch überrascht. Dann wäre ich wahrscheinlich auch ganz falsch hier. Also ich sehe die die Zukunft und die der Kernenergie sehe ich positiv. Jetzt schauen Sie sich mal die aktuellsten Entwicklungen an. Gut, wir brauchen jetzt nicht von Frankreich zu reden, die historisch immer schon auf die Kernkraft gebaut haben. Allerdings in jetzt mit einer Aussage, die schon bemerkenswert ist, in diesem 10-Punkte-Programm von Präsident Emmanuel Macron, bei dem die Kernkraft auf Platz 1 der wichtigsten Projekte der Nation liegt und damit auch bezeichnet werden, dass es ein Segen für Frankreich ist. Aber viel, fast noch wichtiger für uns ist oder bedeutsamer ist die Entscheidung der jetzt formierten Koalitionsregierung in Holland, die sich jetzt letzte Woche erst entschieden haben, ihr einziges Kernkraftwerk länger laufen zu lassen und zwei neue zu bauen. Ganz klar auch mit der Aussage, wir befinden uns in einer Klimakrise. Wir wollen unsere Industrie erhalten. Wir werden einen erheblichen Mehrbedarf an Elektrizität haben. Und wir werden deswegen, um das Ganze klimaneutral zu gestalten, werden wir Kernkraftwerke bauen. Das ist eine, ich sag mal, sehr, sehr rational getroffene Entscheidung, die, da bin ich mir ziemlich sicher, in Deutschland auch wahrgenommen wird. Also wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wo der sich verdreifachende Strombedarf herkommen soll zur Dekarbonisierung der Industrie, zum Sektorenkopplung für die Elektromobilität. Wo soll der ganze grüne Wasserstoff herkommen? Ja, ja, man sieht immer auf diesen Zeichnungen so ein Piktogramm mit drei Windrädern und daneben steht ein 100 Megawatt Wasserstoffelektrolysator. Da kann ich mich wirklich nur kaputt lachen.
Das wird nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren. Allein für die Dekarbonisierung der chemischen Industrie brauchen Sie so viel Strom, wie heute in ganz Deutschland verbraucht wird. Diese Frage ist zu beantworten. Ja.
Umweltschutzverbände kritisieren ja, dass Kernenergie gar nicht so günstig ist, wie sie eigentlich immer vorgibt zu sein. Also da sind so Stichworte wie die staatlichen Subventionen, die es da gegeben hat, Endlagerungskosten, die nicht so ganz voll einberechnet werden, aber auch irgendwie die ja dann doch dieses Damoklesschwert des Supergaus, das da drüber hängt und was dann auch, wenn es denn eintritt, immense Kosten verursachen könnte. Wie muss man das einordnen?
Ja, das ist... Das gehört so ein wenig, wenn man die Kosten und die noch so unwahrscheinlichen Risiken damit hinein nimmt. Ja, das ist ein schwieriger Prozess, wo ich aber auch sage, da sollen bitte alle Energieerzeugungsformen auch gleich und fair behandelt werden. Bezüglich der langfristigen Risiken, da gehören eben auch Klimarisiken dazu. Ja, schauen Sie sich mal die Hochwässer in diesem Sommer an. Welche Schäden im hunderte Milliardenbereich die verursacht haben. Die müssen auch irgendwo hinein. Dann kommen grundsätzlich Subventionen für die erneuerbaren Energien, die wirklich nicht in Konkurrenz zu uns stehen. Die kommen auch dazu. Ja, der ganze Strom, der produziert und vergütet wird, wenn er nicht gebraucht wird. Der Flächenverbrauch. Das sind ja alles Themen, die auch mit dazugehören. Sie werden neue Technologien, die Kernkraft ist Hochtechnologie, die ist hat einen extrem hohen Sicherheitsstandard und neue Technologien müssen auch entsprechend erforscht und teilweise auch anschubfinanziert werden. Das ist so. Aber bitte alle Erzeugungsformen gleich behandeln. Und das geschieht in Deutschland eben nicht. Und für die Endlagerung bilden wir beispielsweise als Orenco erhebliche Rückstellungen im dreistelligen Millionenbereich. Ja, für und wir haben vergleichsweise die wenig problematischen, weil schwachstrahlenden radioaktiven Abfälle. Das möchte man doch bitte fair und gleich behandeln.
Biegen wir fast auf die Zielgerade ein, Herr Dr. Haren. Bevor ich aber auf die Satzanfänge zu sprechen kommen möchte, möchte ich Sie nicht entlassen, ohne Ihnen als Rheinländer die Frage zu stellen, wie es Ihnen mittlerweile hier im Münsterland und in Gronau gefällt.
Das gefällt mir gut. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, jetzt mal ins, in diese Richtung zu ziehen. Aktuell wohne ich ja noch in Marl.
Ja.
Das liegt so an der Grenze zum Münsterland. Und da hat man eben schon jetzt auch mehrere Jahre Gelegenheit gehabt, sich da
reinzuschnuppern.
Der Rheinländer und der Münsterländer, würde ich sagen, sind auch kompatibel.
Ja.
Wenngleich der, ich sag mal, der fröhliche Rheinländer durchaus braucht vielleicht mal einen zweiten Anlauf, um hier zurechtzukommen. Aber ich mag grundsätzlich diese direkte Art der Menschen, die hier leben. Das passt.
Also Sie haben einen guten Eindruck von uns.
Ja.
Müssen wir uns nicht verstecken,
Gott sei Dank. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Da gibt es also andere Regionen, auch in Deutschland, wo es doch sehr, sehr schwierig ist, wo sie nach 40 Jahren noch zugezogener sind, wenn sie irgendwo hinziehen.
Da sind wir ein bisschen offenherziger.
So ist das, ja.
Ja. Fürs Ende des Podcasts habe ich wie immer Satzanfänge vorbereitet und ich würde Sie einfach bitten, wenn Sie mögen, die zu vervollständigen.
Gerne.
Seit ich für Orenco arbeite, habe ich neu gelernt.
Wie gewissenhaft man mit dem Thema Kernenergie umgeht, mit dem Thema Geheimhaltung und Sicherheit und was für eine einzigartige Spitzentechnologie hier beherrscht wird.
Die größte Herausforderung für Orenco ist aktuell?
Für Orenco Gronau, Orenco Deutschland, den Standort dauerhaft profitabel zu erhalten und hier gut zu arbeiten. Die neuen Herausforderungen sind das Überarbeiten unseres Zentrifugenparks, also auch der Ersatz alter Zentrifugen nach 30, 35 Jahren durch neue und alle die Arbeiten und Modernisierung, die damit einhergehen.
Haben Sie es dann indirekt schon meinen nächsten Satzanfang mitbeantwortet? Wir begegnen dieser Herausforderung in dem?
Bei der Orenco schaut man viele, viele Jahre in die Zukunft. Und wir begegnen auch dieser Herausforderung, indem wir uns jetzt schon mit Themen befassen, die noch 10 Jahre in der Zukunft liegen und uns da entsprechend vorbereiten. Und wir haben eben herausragende Experten und auch die finanziellen Möglichkeiten, diesen Herausforderungen zu begegnen.
Von den Gegnern der Kernenergie würde ich mir wünschen?
Ich würde mir eine sachliche oder versachlichte, ergebnisoffene Diskussion wünschen, wo man sich auch eben mit der Frage beschäftigt, wie soll der Energiebedarf in Deutschland und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie erhalten werden, wenn man gleichzeitig eigentlich alle Kraftwerke abschalten möchte. Dass diese Diskussion ideologiefrei, die würde ich mir wünschen. Wir haben hier Leute, auch im unmittelbaren Umfeld, die seit 40 Jahren hier einmal im Monat vor unseren Toren demonstrieren. Sind zwar nur wenige, aber sie tun's. Einige dieser Leute haben diese Anlage noch nie von innen gesehen und haben noch nie auch nur Interesse daran gezeigt, sich mit uns mal zu unterhalten. Das ist bedauerlich.
Also von der Seite auch nochmal die klare Einladung. Kommen Sie und schauen Sie sich an.
Ja, ich habe da wenig Hoffnung.
Ja.
Weil auch die alten Themen, die alten Argumente immer wieder neu zusammengemixt werden. Also eine Diskussion, wo man eigentlich nur sich selber bestätigt sehen möchte und das herauspickt. Ja, was in der Blase halt en vogue ist, die macht wenig Sinn. Nichtsdestotrotz steht die Einladung für alle Leute sich bei uns mit uns auseinanderzusetzen.
Von der neuen Bundesregierung wünsche ich mir.
Haben wir teilweise auch schon drüber gesprochen. Also eine auch hier eine sachorientierte, ergebnisoffene Diskussion, wie wir die Energieversorgung in Deutschland mit dem sich stark steigernden Energiebedarf sichern wollen. Da bin ich gespannt, wie das geht. Ja, aber in der neuen Regierung, da steckt ja auch immer etwas Positives, eine gewisse Aufbruchstimmung. Und da bin ich doch sehr gespannt und durchaus auch positiv gestimmt. Als Minimum von dieser Regierung würde ich mir erwarten, dass man zumindest einmal akzeptiert, dass andere Länder andere Wege gehen bei der Begegnung der Klimakrise und der Energieversorgung und die ganz nebenbei bemerkt, deutlich erfolgreicher sind als Deutschland. Mhm. Wir sehen das an unserem nationalen CO2-Footprint, der erheblich schlechter aussieht als viele andere Länder in Europa. Und das überlasse ich Ihnen selber jetzt mal zu beurteilen, welche das denn sind.
Okay. Für das neue Jahr habe ich mir vorgenommen.
Hier bei der Urenco weiter anzukommen, Impulse zu setzen, ja, für den Standort Positives zu bewirken und hier mit den Menschen gut zusammenzuarbeiten und auch Spaß bei der Arbeit zu haben.
Mhm. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist.
Ja, jetzt sind wir doch beim Thema Pandemie. Also ich würde mir jetzt doch für die nahe, ferne, mittlere Zukunft, ich weiß es gar nicht, wie man es ausdrücken soll, jetzt mal wünschen, dass wir die Pandemie überwinden und wir uns wieder anderen Herausforderungen nach dieser Zäsur, dass wir uns ihnen widmen können.
Das unterschreibe ich gerne, Herr Dr. Harren. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Mir auch. Das war unsere Deep Dive-Folge mit dem Geschäftsführer von Urenco Deutschland, Dr. Jörg Harren. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach im Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören würden. Bis dahin, tschüss.